Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
Unter Finanzmarktteilnehmern wird immer mal wieder über das Thema der sogenannten De-Dollarisierung gesprochen. Gemeint ist damit grob gesagt die Abkehr des Dollars als dominierende Leitwährung. Ob als Zahlungsmittel und so gesehen gemessen an den Devisenmarktumsätzen oder als Reservewährung der Zentralbanken weltweit. Und aktuell wird tatsächlich wieder mehr über das Thema gesprochen. Seitdem Donald Trump ins Weiße Haus zurückgekehrt ist, hat der Dollar nicht nur insgesamt deutlich abgewertet. Trumps erratische Wirtschaftspolitik, vor allem seine Zollpolitik, hat auch zu einer Vertrauenskrise beim Dollar geführt. Und dann haben die USA letzte Woche auch noch ihr letztes verbliebenes AAA-Rating verloren. Auch das hat der Dollar mit Verlusten quittiert. Über das Thema der De-Dollarisierung, vor allem ob dies realistisch ist, darüber spreche ich heute mit Sonja Marten, Leiterin Research Devisen und Geldpolitik. Mein Name ist Mario Schimmels, ich bin Analyst im Research ebenfalls für Devisen und Geldpolitik. Ja, schönen guten Morgen, Sonja.
Hallo Mario.
Ja, das Thema De-Dollarisierung wird ja schon seit längerer Zeit diskutiert und könnte jetzt nach dem Moody's Downgrade nochmal an Fahrt aufnehmen. Jetzt vielleicht zunächst die Frage, was bedeutet eigentlich De-Dollarisierung?
Also es geht im Endeffekt darum, dass es hier und da Bestreben gibt, sich von einer als schwierig empfundenen Abhängigkeit vom Dollar zu lösen. Also die Welt ist sehr dollarlastig. Das betrifft zum Beispiel Investitionstätigkeiten. Der US-Wertpapiermarkt ist riesig und dementsprechend haben viele Leute in Dollar investiert, also nicht nur Amerikaner, sondern eben auch Menschen, die nicht in den USA leben. Und zum anderen ist es auch so, dass Handelsströme sehr häufig in Dollar abgerechnet werden. Das betrifft unter anderem auch zum Beispiel Rohstoffe. Und da ist sozusagen eine gewisse Abhängigkeit vom Dollar entstanden, die vielleicht mit Blick auf die aktuellen Ereignisse als störend empfunden wird. Und bei der De-Dollarisierung geht es eben darum, ob man versuchen könnte, sich ein bisschen vom Dollar zu lösen.
Okay. Dann gehen wir mal direkt in die Thematik rein. Du hast ja schon gemeint, im Moment ist natürlich auch ein Thema. Die USA haben ja bekanntermaßen massive Leistungsbilanzdefizite.
Genau.
Was ja im Umkehrschluss bedeutet, dass sie Kapital aus dem Ausland benötigen, oder?
Ja, genau.
Was ist da jetzt genau das Problem aktuell?
Also eigentlich müsste es kein Problem sein, sagen wir es mal so. Also es ist tatsächlich so, wie du sagst, also über die letzten 3-4 Dekaden haben die Amerikaner ja immer große Leistungsbilanzdefizite gefahren. Es gab mal eine kurze Ausnahme, wo das mal ungefähr bei Null war, aber im Großen und Ganzen ist das immer ein sehr großes Defizit gewesen. Und es ist volkswirtschaftlich einfach so, dass wenn man hohe Leistungsbilanzdefizite, das beruht ja in diesem Fall hauptsächlich auf dem Handelsbilanzdefizit, wenn man das hat, dann steht dem gegenüber zwangsläufig ein Überschuss in der Kapitalbilanz. Und um das mal ganz einfach zu sagen, die Amerikaner konsumieren viele Güter aus dem Ausland und finanzieren das quasi, indem sie sich vom Rest der Welt Geld leihen. Mhm. So kann man das mal vereinfacht sagen. In der Praxis heißt es, dass Amerika ein großes Handelsbilanzdefizit hat und gleichzeitig eben viel, viel Geld aus dem Ausland in amerikanische Wertpapiere fließt. Und das ist schon lange so. Das funktioniert auch bislang sehr gut, einfach weil die Welt bereit ist, viele Dollar-Assets zu halten. Der US-Staatsanleihenmarkt ist ja der größte und liquideste seiner Art. Insofern ist es klar, zieht das viel Geld an. Ein Problem ist es jetzt deswegen geworden, weil Donald Trump entschieden hat, dass es ein Problem ist. Also er möchte eine ausgeglichene Handelsbilanz haben. Ich weiß nicht, ob ihm klar ist, dass das im Umkehrschluss automatisch bedeutet, dass auch die Kapitalbilanz ausgeglichen sein muss. Und das würde ja bedeuten, dass kein Geld mehr reinkommt. Also Donald Trump will sich lösen, make America great again. Das soll alles in Amerika produziert werden. Und auf der anderen Seite stehen internationale Investoren, die natürlich auf die USA blicken und sagen, bin mir nicht sicher, ob ich glaube, dass das langfristig noch so tragbar ist. Es wird die Schuldentragfähigkeit, wird da diskutiert. Ja, und darum geht es aktuell.
Okay, jetzt ein Problem ist natürlich, das hat man jetzt auch in den letzten Wochen gesehen, es gab diesen nach dem Liberation Day eine extreme Spirale vom Handelsstreit, Zölle wurden zwischen USA und China nach oben getrieben. Und dann kam auch diese Spekulation auf, könnte es sein, dass China, die ein großer Halter von US Treasury sind, ihre Bestände abstoßen? Ist das realistisch?
Ja, also China hält aktuell ungefähr 850 Milliarden Dollar an US-Treasuries. Das waren mal viel, viel mehr. Das waren mal, weiß nicht, 1,3, 1,4 Billionen. Ich komme durcheinander. und also es ist immer noch sehr viel weniger, aber zum Beispiel als auch Japan hält. Die Japaner sind bei 1,3 ungefähr. Aber gut, 850 Milliarden ist ja nun trotzdem ein Wort. Und wie du sagst, kam dann die Frage auf, ob man sozusagen dieses Geld als Verhandlungsmasse verwenden könnte. Weil man muss sich darum klar sein, was passieren würde, wenn China jetzt hingeht und sagt, wir verkaufen jetzt unsere Treasuries oder wir versuchen zumindest einen Großteil davon zu verkaufen. Also erstmal kann man das nicht geheim halten, auch selbst wenn man versuchen würde, das so unter der Hand zu machen. Das funktioniert nicht. Hm. Zweitens ist es so, wenn der Markt sozusagen rausfindet, dass China das macht oder machen möchte oder auch nur laut darüber nachdenkt, das reicht schon, dann würde das wahrscheinlich relativ schnell in steigenden US-Renditen resultieren, weil einfach die Investoren dann denken, oh, jetzt fehlt hier einer der größten Geldgeber der USA sozusagen, der fällt jetzt hier vielleicht weg, also würden wahrscheinlich die US-Renditen deutlich ansteigen und daraus kann sich natürlich im Worst-Case-Szenario auch relativ schnell eine Kettenreaktion entwickeln. So, das hört sich jetzt erstmal so, als würde man sagen, die Chinesen sitzen hier im ganz langen Hebel und können wirklich Druck ausüben, aber man muss sich darüber im Klaren sein, in dem Moment, in dem man das ins Spiel bringt, kommt ja bereits diese Marktreaktion. Die Renditen werden also steigen, selbst wenn China noch keine einzige Treasury verkauft hat. Also keine US-Staatsanleihe verkauft hat. Wenn jetzt das passiert, dann hat das ja einen Bewertungseffekt auf das bestehende Portfolio der Chinesen. Also das würde ja an Wert verlieren, weil die Renditen steigen, die Preise fallen. Dementsprechend hat man einen großen Wertverlust. Und da kann man sich jetzt drüber streiten, ob die chinesische Regierung sagt, es ist uns egal, wir sitzen das einfach aus, wir schlucken das, wir können uns das leisten. Da streiten sich jetzt die Geister drüber. Bisher haben sie es natürlich nicht gemacht. Und ich glaube auch tatsächlich, ist es vielleicht so ein Last-Resort-Mittel, weil es ja massive Konsequenzen hätte für das eigene Portfolio, aber auch für Halter von US Treasuries überall letztendlich.
Mhm. Genau, das ist vielleicht jetzt auch der nächste Punkt. Wenn jetzt ein Investor entscheidet, okay, ich stoße meine US Treasuries ab, was wäre denn die Alternative?
Das ist das große Problem, ehrlicherweise. Also ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, der US Treasury-Markt ist der größte, liquideste seiner Art. Das Gesamtvolumen des Marktes sind 27 Billionen Dollar. So, 8,5 Billionen Dollar davon werden von ausländischen Zentralbanken gehalten. Sie besitzen ungefähr ein Drittel des Marktes. So. Und jetzt überlegen wir uns mal, in welchen Markt die sonst gehen könnten. Also nur mal zum Vergleich. In Deutschland, der Staatsanleihenmarkt hat ein Volumen von 2,5 Billionen. Also das ist zwar ein großer Markt, aber ja schon viel, viel kleiner als der in den USA. Und wenn man dann weiterschaut, dann stellt man eben fest, naja gut, dann gibt es nicht mehr so viele Märkte, die diese Art von Volumina überhaupt im Ansatz absorbieren könnten. In Japan ist zum Beispiel ein Großteil des Marktes von der Zentralbank sozusagen belegt. Ja. Ob man Gilts haben will, darüber kann man sich im Blick auf die fiskalpolitische Situation in Großbritannien ja auch, glaube ich, streiten. So, das heißt, das Problem ist, für große institutionelle Investoren gibt es relativ wenig Alternativen. Es gibt Alternativen, aber die sind begrenzt. Man kommt dann irgendwann auch mit den Volumina, die hier involviert sind, an Grenzen. Und was noch hinzukommt, ist ja, dass diese Investoren häufig sehr, sehr strengen Regeln unterliegen, in welche Märkte sie überhaupt investieren dürfen. Da spielt das Rating eine Rolle, die Liquidität des Marktes spielt eine Rolle. Also es ist jetzt nicht so, als könnten diese Investoren jetzt sagen, so jetzt hier Dollar mögen wir nicht mehr, jetzt investieren wir alles woanders, das geht gar nicht. Und ich glaube, im Endeffekt würde ich immer sagen, sind die Amerikaner und das Ausland in dieser Hinsicht in so einer Art nicht mehr sehr glücklichen Symbiose gefangen, aus der aber keiner so richtig rauskam.
Okay, also ist quasi, würdest du sagen, eine De-Dollarisierung mit Blick auf die globalen Portfolioströme ist gar nicht realistisch?
Oder? Nein, ist nicht realistisch. Ich glaube, also nicht in dem Ausmaß, in dem das manchmal jetzt diskutiert wird. Also worüber man sicherlich reden kann und muss, ist die Frage, ob Investoren versuchen werden, zunehmend zu diversifizieren. Also dass man einfach, und das haben wir ja auch eigentlich schon gesehen, ich meine, wenn man sich zum Beispiel anschaut, globale Devisenreserven, wie die investiert sind, in welchen Währungen. Und der Dollar hat immer noch bei weitem den größten Anteil, aber der Anteil ist heute kleiner, als er das vor 20 Jahren war. Man sieht auch in diesen Daten zu den Reserven zum Beispiel, sieht man auch, dass kleinere Währungen da durchaus einen Zuwachs verzeichnen können. Und ich glaube, dieser Trend hin zu De-Dollarisierung, ein Trend in diese Richtung, also dass man versucht zu diversifizieren, aktiver zu diversifizieren, ich glaube, der ist schon am Lauf und der wird sich natürlich vielleicht auch jetzt beschleunigen. dass man einfach bemüht ist, hier und da, wenn möglich, in andere Märkte zu investieren. Aber wie gesagt, es gibt da natürliche Grenzen, an denen man irgendwann kommt. Aber man sieht schon, finde ich, wenn man auf den Dollar blickt und auf die Entwicklung in den letzten Monaten, auch jetzt gerade zuletzt, dann merkt man schon, dass der Glanz hatte ein bisschen Kratzer abbekommen. Also man ist nicht mehr ganz so überzeugt. Es wird sich schon Gedanken gemacht über die Schuldentragfähigkeit der USA. Und ich glaube schon, dass das dazu führen wird, dass der Dollar nicht mehr auf ganz so 100% soliden Füßen steht, wie er das vielleicht in der Vergangenheit getan hat.
Okay, abschließend vielleicht noch mal einen Blick auf die Handelsströme. Auch hier dominiert ja eigentlich der US-Dollar, also nicht nur eigentlich, er dominiert dort. Die BRICS-Staaten versuchen ja schon seit längerem, die Abhängigkeit vom Dollar zu reduzieren. Ist es ein gangbarer Weg oder auch also, unrealistisch?
Ja, also bei den Handelsströmen, das ging vor einigen Jahren los, da hat man immer mehr Schlagzeilen gelesen, da ging es darum, dass man Handelsabkommen macht, bei denen man die Dollar umgeht. Das heißt, man einigt sich einfach bilateral darauf, dass man, was auch immer man da irgendwie extra importiert, dass man das eben mit anderen Währungen macht. Und das hat man da vor ein paar Jahren hat das mal ziemlich viel Schlagzeilen gemacht. Dann wurde auch eben darüber gesprochen, ob man nicht da versuchen könnte, immer mehr den Dollar zu umgehen. Und das wird, wie du gerade sagst, vor allen Dingen von den BRICS-Staaten sehr gepusht. Das hat politische Gründe. Also ich glaube, da spielt natürlich Russland, die Sanktionen eine große Rolle, dass man gesehen hat, okay, wir wollen, das sind dann so Staaten, die vielleicht Sorge haben, dass sie mal in diese Situation kommen könnten und wollen dem sozusagen vorbeugen. Das Problem ist natürlich auch hier, es sind, wenn man sich die globalen Handelsströme anschaut, dann reden wir von unglaublichen Mengen. Da sind diese Abkommen letztendlich ein Tropfen auf dem heißen Stein bislang. Also das macht keinen spürbaren Unterschied. Der Handel in der Welt wird nach wie vor fast, also nicht fast ausschließlich, stimmt nicht, aber zum großen Teil in Dollar fakturiert. In der Eurozone wird in Europa wird alles in Euro gemacht, großenteils. Aber da gibt es keine Riesenverschiebung. Was bei den BRICS ein Thema immer wieder ist, ist ja die eigene Währung. Das hat auch sowas, passt ja auch in diese Schiene weg vom Dollar hin. Das halte ich für total utopisch. Also wenn ich mir überlege, wie lange Europa gebraucht hat, bis der Euro dann endlich mal da war. Und wir waren uns ja irgendwie zumindest relativ schnell einig, dass wir das machen wollen. Und dann gucke ich mir jetzt diese BRICS-Staaten an, die politisch und wirtschaftlich und auch ideologisch so wahnsinnig heterogen sind. Also, dass ich in meiner Lebzeit noch die Geburt einer halbwegs erfolgreichen BRICS-Währung sehe, das bezweifle ich sehr, sehr stark.
Ja, okay. Ja, vielen Dank für deine Einschätzung, Sonja.
Gerne.
Ihnen hat dieser Podcast vom 20. Mai 2025 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in den Shownotes.